Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Magister.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Inoffiziell sind wir ja eigentlich der Wasserstoff-Wirecard-Podcast und auch diese Woche gibt es wieder einiges zu berichten. Aber diese Woche eher auch, über die Aktie, glaube ich, muss man nicht mehr viel verlieren. Da ist Hopfen und Malz verloren. Aber um die Folgen von Wirecard. Jetzt ist irgendwie jeder eifrig dabei, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Neuester Höhepunkt ist jetzt, die EU-Kommission überprüft, ob die BaFin rechtlich oder BaFin richtig gehandelt hat. Ist das jetzt die nächste Hexenjagd quasi nach der oder die Suche nach dem Schuldigen? Und findest du, es gibt einen Schuldigen? Außer jetzt vielleicht Markus Braun oder der Vorstand von Wirecard, der das Ganze auf den Weg gebracht hat.
Na gut, ich sag mal so, das ist natürlich schon wirklich hier ein Schurkenstück, was da passiert ist. Und das schadet wirklich der Aktienkultur. Man darf nicht vergessen, ich meine, Wirecard hat es wirklich geschafft, in den Top 30 im deutschen Index, also in den DAX, aufgenommen zu werden. Und ja, keiner hat's gemerkt und ich wundere mich auch, natürlich hast du recht, man sollte jetzt nicht mit denen auf andere mit den Finger zeigen, aber es ist natürlich schon komisch, dass halt Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ja, kann man schon sagen, fast über Jahrzehnte oder über mehrere Jahre zumindest, denen das überhaupt nicht aufgefallen ist. Und vor allen Dingen die BaFin, dieser Fingerzeig aus der EU in Richtung BaFin, der kommt nicht ohne Grund, weil Wirecard stand nach den ersten Vorwürfen, die eben von der Financial Times laut geworden sind, unter Sonderaufsicht von der BaFin, weil normalerweise ist halt die Finanzaufsicht für Banken so ein bisschen, also Ländersache, aber wenn es dann eben ein bisschen brenzliger wird oder beziehungsweise was Zahlungsverkehr zu tun hat, das ist Ländersache, Bankenaufsicht ist dann Bundessache und wenn es halt brenzlig wird bei Zahlungsabwicklern oder wenn man eben Verdacht hat, dass da eben nicht alles rund läuft, dann kann die BaFin eine sogenannte Sonderaufsicht anordnen. Das heißt, man guckt da eben dann mit Argusaugen genau hin und das hat man gemacht und hat nichts entdeckt. Also ich sag mal so, das ist wirklich in dieser Form habe ich das, glaube ich, so selber noch nie erlebt. Also ich kann mich ja daran entsinnen, wir haben in dem Podcast hier sehr häufig auch über Wirecard gesprochen. Ich habe ja sogar noch lange Zeit die Fahne für Dr. Markus Braun gebrochen oder gehalten, weil ich eben dachte, der schafft es halt mit der Unternehmenskommunikation nicht. Aber ich meine, dass da demzufolge, was man jetzt zumindest vernehmen kann, da wirklich so viel kriminelle Energie hinter war, das hätte ich mir vielleicht vorgestellt in irgendeinem Wert, der, keine Ahnung, jenseits des S-DAX ist und irgendwo hochgepusht ist und da dann irgendwelche Merkwürdigkeiten eben rauskommen. Aber bei einem Unternehmen, was wirklich zu der Creme de la Creme der deutschen Aktienlandschaft gehört, da bin ich also wirklich echt erstaunt und das erinnert mich also wirklich nicht nur an die alten neuen Marktzeiten zurück, sondern ich glaube, hier hat man wirklich schon auch einen Gang zugelegt und das ist ein Stück Form von Dreistigkeit und ich kann da auch wirklich nur an die Aufsichtsbehörden und an die Politik appellieren, dass man hier wirklich jetzt auch knallhart durchgreift und nicht wieder anfängt, hier Auge zuzudrücken oder da versucht, sowas im Sande verlaufen zu lassen. Hier ist wirklich sehr, sehr viel Schaden angerichtet worden und vor allen Dingen nicht nur in der deutschen Aktienkultur, also für Deutschland, sondern international. Ich meine, wir sind ja eigentlich ein Treppenwitz. Ja, wenn andere Investoren, ausländische Investoren sich das ansehen, dass so ein wirklich ein honoriger Index so einen Kandidaten in seinen Reihen weist, also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, da findest du andere Worte, Markus?
Ich habe lange darüber nachgedacht, ja, aber gut, wir hatten eine Nasdaq, die ja auch kein technologielastig hin oder her oder aber auch ein Vorzeige Index ist Looking Coffee. Also ich meine, wenn da so hohe Energie oder wie du schon sagst, kriminelle Energie drinsteckt, dann ist wirklich jetzt die Frage, es soll ja jetzt auch eine Klagewelle gegen die Wirtschaftsprüfer losgetreten werden, aber kann man das wirklich vermuten? Ich sag mal, wenn diese Dokumente jetzt so extrem gut gefälscht waren, wem kann man da unterstellen, dass er es hätte erkennen müssen? Eigentlich im Grunde genommen wollte Wirecard ja wollten ja alle Wirecard feiern. Ich meine, gut, wie du schon sagst, Wirecard war ja der deutsche Vorzeigekonzern, sag ich mal, das Unternehmen, was für Innovation stand. Gut, die Innovation war dann eher dann Richtung krimineller Energie und nicht Richtung Geschäftsmodell. Aber ja, ich frage mich, wer hätte es wirklich extrem früh erkennen können oder auch erkennen wollen, weil selbst als die Financial Times, man muss sich ja tatsächlich ein bisschen entschuldigen, die auch lange verteufelt wurde, ja, die gehen auf Wirecard los, die haben nichts anderes zu tun und man kennt ja auch das Ganze, die haben ja recht gehabt. Und dann ist ja jetzt die Frage, klar, wie du schon sagst, hätte die BaFin früher genauer hingucken können oder hingucken müssen Und mich interessiert vor allen Dingen die Frage, wie auf einmal jetzt die Wirtschaftsprüfer festgestellt haben, dass das Geld doch nicht existiert. Im Grunde genommen hat es ja wahrscheinlich KPMG festgestellt und auch noch nicht mal A&G, sondern U, besser gesagt, ne, A&U, weil die ja zuerst die Belege da angezweifelt haben und Wirecard ja auch mangelnde Mitarbeit unterstellt haben. Also gut, da hätte man tatsächlich wach werden müssen. Ja, jetzt ist der Schaden da, aber wir hatten vorher auch schon so Fälle. Ich glaube, das davon, ich bin gespannt, wie die Regeln aussehen sollen, die das verhindern werden. Wenn da wirklich so viel kriminelle Energie hintersteckt, wird man immer wieder Wege und Mittel finden, den Leuten was vorzugaukeln. Das ist an der Börse ja auch, wird die Zukunft gespielt und da kann man ja auch viel vorgaukeln, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich gespannt, welche Änderungen davor genommen werden sollen, damit das wieder ein bisschen alles geregelt ist. Aber wir haben auch Steinhoff und das wird es, glaube ich, immer wieder geben. Ich glaube, was bei Wirecard tatsächlich das Ganze ein bisschen ins Ausmaß oder besser ausufern lässt, ist, dass viele so überzeugt waren, dass ja jetzt, selbst in den letzten Tagen noch immer welche geschrieben haben, das operative Geschäft ist der Hammer und die Aktie kann nicht untergehen. Da habe ich bei vielen Anlegern oder irgendwie noch so gelesen. Das zeigt ja auch, welche Euphorie hinter dem Wert stand. Also es war ja, aber da muss man ja auch sagen, da haben ja aber auch alle, du hast ja selber gesagt, du hast ihm die Stange gehalten. Auch ich habe gesagt, Financial Times hat ja vielleicht Langeweile und sucht noch was. Wir haben ja alle gesagt, da kann nicht so viel hinterstecken. Und weil es gerade eben auch keiner tatsächlich so vermutet hat, ist der Schock wahrscheinlich größer. Aber im Grunde genommen, ja, haben wir es schon 100-mal gesehen an der Börse, dass Unternehmen Luftnummern aufgeblasen haben und damit quasi die Anleger übers Ohr gehauen hat. Aber jetzt Wirecard ist quasi dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und ich bin gespannt, was Olaf Scholz sich dann ausdenkt, um das zu verhindern. Siehst du denn irgendwo schon was, wo man sagen kann, das muss dringend geändert werden?
Na gut, also ich sag mal so, das Perfide generell vielleicht nochmal bei dem Fall ist ja, dass es halt, der Zahlungsverkehr ist halt ein Boomsektor. Ne? Man hat den ja auch wirklich diese Wachstumszahlen angenommen, nicht so wie damals eben bei EMTV, wo es eben um irgendwelche Kinderfilme geht und da eben auch Wachstumszahlen vorgelegt worden sind, wo man sich eigentlich nur noch an den Kopf fassen konnte, man es aber erstmal geglaubt hat, weil man einfach gedacht hat, die bilanzieren. Ich denke, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, dass man schon in Richtung auch Bilanzierungsrichtlinien geht. Man wird halt da auch nochmal genauer reinschauen, man muss halt jetzt da auch nochmal ganz grundlegende Änderungen vornehmen und man muss auch hier wahrscheinlich eine größere Nachweispflicht, was in der zur Folge haben wird, größeren Verwaltungsaufwand. Also vielen Dank nochmal an die Kollegen oder beziehungsweise die Vorstände von Wirecard. Ich denke, da wird einiges gerade eben auch auf die Banken und Finanzdienstleister zukommen, dass man da einfach denn wesentlich restriktiver und wesentlich rigider auch bei deren beleghaften, wie soll man sagen, Buchführung dann nochmal nachhaken wird, dass man eben tief verpflichtet ist, vielleicht sogar mit einer bestimmten Frist diese Belege nachzureichen oder ab bestimmten Größenordnungen von Kunden, wenn die dann eben wirklich so maßgeblich sind. Es hat sich ja im Nachhinein rausgestellt, dass ja eigentlich dieses ganze Geschäft von Wirecard, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, auf 3 oder 4 Großkunden sich ja nur runter reduziert hat, also auf diese sogenannten Treuhänder. Und da müsste natürlich, finde ich, dann schon, also klar, jetzt im Nachhinein, ich trete nicht nach, das ist eigentlich nur eine, nochmal auch auf deine Frage bezogen, da müsste eigentlich eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus meiner Sicht daraus schon mal nachfragen und sich mal wenigstens einen Kontostand oder vorlegen lassen, beziehungsweise halt nachfragen, ob diese Salden, die man da sieht, wirklich dann eben auch vorhanden sind und nicht einfach alles nur kopfnickend weg abhaken und dann sozusagen einen Testat nach dem anderen geben. Und ich sehe es genauso wie du. Ich finde die Position natürlich von KPMG hier auch sehr interessant, die zwar ja ihre Zweifel angemerkt hatten in dem in dem Prüfbericht, aber aus meiner Sicht heraus war das eher so, naja, die haben halt nicht mit uns kooperiert, okay, dann haben sie ein bisschen später die Belege nachgereicht, aber da war ja überhaupt kein Wort davon zu hören oder zu sehen, dass man hier seine argen Zweifel daran hat, dass diese Belege überhaupt existent sind, beziehungsweise dass da eben was Schlimmeres hinterstecken kann. Also egal, wir sind ja nicht hier, wir sind ja keine Richter, sondern es geht halt darum, was könnte jetzt passieren. Ich denke, wir werden den größeren Verwaltungsaufwand sehen. Ich denke, dass die Politik und da eben auch dann die Legislative hier nacharbeiten wird und wird genau sich diesen Fall vielleicht sogar auch als Prototypen dafür vornehmen, dass eben hier auch die Aufsichtsbehörden ganz klar sagen können, was wurde da gemacht, das darf in Zukunft nicht mehr passieren, wie können wir es erreichen. Und dann werden diese Maßnahmen, denke ich mal, sogar gesetzlich festgeschrieben.
Ja, und dann gucken wir mal, ob es nicht nochmal passiert.
Ja, aber du hattest ja recht, Steinhoff war ja auch im MDAX, das habe ich ganz vergessen, aber ich meine, ne, das ist natürlich schon für die Aktienkultur jetzt langsam schon ein bisschen sperrig.
Ja, aber es ist halt auch immer die Frage, will man es sehen, will man es nicht sehen. Ne? Alle wollten ja mit Wirecard Geld verdienen und alle haben ja auch, ich überlege mal, wie lange noch auch bei vielen Experten auch. Ich habe es aber manchmal immer noch gerne ins Feld geführt, um für die Aktie zu sprechen, wie lange auch trotz aller Vorwürfe, trotz allen Kursziele von über 200 Euro durch die Gegend geistern. Da standen ja selbst schon die Aktie ja selbst schon nur noch bei 80 Euro und da haben alle immer noch gesagt, nee, 200 Euro auf jeden Fall. Also hier ist, glaube ich, darf keiner auf den anderen mit dem Finger zeigen. Hier ist, glaube ich, einfach ja, wie soll man sagen, Kollektivversagen. Aber nicht Versagen, aber vielleicht, ich weiß nicht, wie man es aber, die haben wirklich an allen Stellen die Leute dran glauben wollen. Und hat sich auch gut angehört. Und wenn man guckt, es gibt ja Konkurrenz, die fast die gleichen Zahlen haben, aber die kommen an.
Ja,
ich meine, das ist ja...
Wer weiß.
Ja, aber man muss ja sagen, Agent, oder wenn man drauf guckt, die haben ähnliche Wachstumsraten. Gut, ich habe beim letzten Mal gesagt, okay, warum hackt ihr auf Wirecard rum, wenn man sich die Quartale vergleicht, sind die sogar noch besser gewachsen als Agent. Ja, ja, aufgrund der vorläufigen Zahlen konnte man das annehmen, aufgrund der Tatsache und des Ist-Zustands ist das jetzt Geschichte. Ja, da hilft kein Nachweinen. Hier muss man jetzt sagen, okay, ich glaube, es geht... viel so, wenn man guckt, wie viele Banken auch Wirecard Geld liegen haben, da hat aber auch keiner, wenn du überlegst, jetzt mal umgekehrt auch gesprochen, was man, wenn man sich einen Kredit für ein Haus, wenn ich überlege, was man da alles vorlegen muss, ja, und was da alles geprüft wird und wo da alles hingeguckt wird, und dann kriegt aber Wirecard mit den Sachen auch 1,75 Milliarden Euro. Vielleicht würde ich auch mal. Aber lassen wir das. Wir müssen das irgendwie abhaken. Wir müssen da ein bisschen dagegen steuern. Ich finde, es ist nicht ganz so schlimm für die deutsche Aktienkultur. Klar ist es jetzt natürlich, dass alle gerne auf uns zeigen und jetzt sagen, oh, guck mal, ein DAX-Mitglied. Ein Nasdaq-Mitglied finde ich jetzt auch nicht gerade gravierend weniger. Wenn man auf Luckin Coffee guckt oder so, da hat man auch eine Luftnummer. Da ist jetzt gehandelt worden. Jetzt wird ja auch gesagt, man muss das so machen. Ja, aber ich denke, es wird immer mal wieder vorkommen an der Börse, dass Leute versuchen oder mit Luftbuchungen sich eben den Kurs nach oben treiben. Ja, ich würde sagen, so wie, muss man einfach einmal mal mitgemacht haben, einmal mal durch, aus den Fehlern lernen. Aber was ich auf jeden Fall gerne nochmal sagen möchte, ist, ich habe es auch bei ein paar Leuten auch gelesen, auch bei mir in der Sendung. Und das war's. Ich habe meine ganzen Aktien verkauft. Ich handle nie wieder mit Aktien. So ein Verlust, glaube ich, egal, ob er jetzt durch eine unvorbereitete Gewinnwarnung kommt, an die keiner glaubt oder keiner geglaubt hat oder durch andere Dinge eben, die passieren nun mal an der Börse. Das ist ein Risiko, was man damit trägt. Aber ich finde, man sollte sich nicht ins Boxhorn jagen lassen davon. Und im Grunde genommen sind die, die am lautesten schreien, auch die, die, glaube ich, wahrscheinlich so ein paar Regeln, die man auch im Depot beachten sollte, eben auch nicht beachtet haben. Eben mit der Gewichtung oder sonst was, die halt bei auf Wirecard Oberkante, Unterlippe investiert waren und noch ein Scheinchen dazu. Und dann ist das natürlich extrem schmerzhaft. Wenn man dann Wirecard als ganz normale Position gewichtet hat, dann tut's weh, aber dann kann man es auch wieder ausbügeln. Oder wie siehst du es?
Nee, ich denke auch, dass es ein wichtiger Punkt ist, den du da ansprichst. Natürlich sollte man generell immer die Gier im Zaum behalten, selbst wenn man eine sehr, sehr positive Einstellung zu einem Wert hat, dann niemals übergewichten. Ich finde den Punkt echt sehr, sehr gut, dass du es auch in dieser Form nochmal erwähnst, weil dann kann man wirklich sowas verknusen. Selbst wenn man, sag ich mal, die vielleicht mit 2-3% Depot gewichtet hat, klar tut's weh, aber es frisst eigentlich komplett auf. Und wenn man sich die Gesamtperformance der Märkte ansieht, dann sieht man ja, dass es doch sehr, sehr viele Aktien gibt, die einfach gut performen, ohne dass da irgendwelcher Schmuh läuft, ohne dass da irgendwelche Betrügereien im Hintergrund sind, zumindest welche, die man nicht erkennt. Und auf der anderen Seite ist es halt genauso, das hast du auch sehr schön gesagt, das finde ich auch sehr wichtig, ist eben genau die Stop-Loss-Regel. Also man sollte sich im Vorfeld einfach ein Limit für sein Risiko setzen, das man eingehen will. Und dann ist das auch alles handhabbar, selbst wenn man natürlich nicht zu diesem Limit ausgestoppt wird. Aber ich sag mal, alle, die vielleicht an dem Donnerstag bei 55 oder bei 41 ausgestoppt worden sind, die freuen sich heute, weil ich meine, jetzt können sie ihre Aktie mit 1,50 Euro, 2 Euro verkaufen und haben demzufolge noch mal 98% oder 95% an Verluste gespart. Also man sieht schon, ein Stop-Loss ist schon wirklich sinnhaft und ich denke, ich sehe es genauso wie du, nicht die Flinte ins Korn werfen, wirklich weitergucken, wie heißt es immer so schön, Staub abwischen, aufstehen und weiter geht's. Und so ist es halt auch an der Börse. Man verliert, man gewinnt, man muss halt bloß sehen, dass man mindestens, sag ich mal, 51 Mal von 100 Entscheidungen die richtige trifft.
Ja. Womit wir bei den Corona-Zahlen wären, ne?
Ja, wenn die bei 51 sind, dann schimpft Professor Drosten.
Dann hätten wir ein Problem. Aber in den USA steigen sie trotzdem wieder. Wir sehen fast schon wieder Höchststände und Donald Trump spielt es ein bisschen runter. Es ist viel über die zweite Welle diskutiert worden. Glaubst du, dass wir nochmal einen Lockdown sehen?
Also ich sag mal, die Situation ist prekär. Sollten wir eine zweite Lockdown-Welle sehen, egal wie weitreichend die ist, dann kann man wirklich die Lampen, glaube ich, oder die Lichter ausschalten, weil das verkraftet keine Volkswirtschaft. Weder hier in Deutschland, also hier schon gar nicht, noch in irgendeinem anderen Land. In China wäre es dann auch sehr, sehr problematisch. Deswegen sieht man ja auch hier schon so einige Merkwürdigkeiten, die dann eben von politischer Seite gerade so, na, wie soll man sagen, lanciert, forciert werden, dass man eben zum Beispiel wie in den USA sagt, wir testen nicht mehr so viel, holla, dann haben wir halt auch nicht mehr so viel erkannte Covid-Fälle. Das ist halt eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man eben zumindest ja die Maßnahmen im Vorfeld weiter verschärft, also dass man dann hier zum Beispiel Mundschutz, Abstandsregeln noch weiter verschärft, dass man hier noch mehr darauf achtet, dass die Leute halt nicht sich zusammenfinden beziehungsweise keine Versammlung stattfinden und dadurch Übertragungen stattfinden können. Aber es gibt halt auch schon, ich sag mal so, es müsste halt ein gesunder Mittelweg gefunden werden. Ich finde auf der einen Seite die Maßnahmen, die teilweise ergriffen werden, wirklich schwachsinnig. Das fängt bei Restaurantbesuchen an, sitzt man am Platz, braucht man die Maske nicht aufnehmen oder aufsetzen, geht man zum Klo, da muss man die aufsetzen, geht man bezahlen, muss man sie nicht aufsetzen. Also da blickt ja keiner momentan mehr so richtig durch. Und das hat ja auch, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland, auch jeder kann das irgendwie anders handhaben. Und es sind ja auch teilweise, sind es dann Richtlinien, bei anderen wieder nicht, dann werden Bitten als Pflicht ausgelegt und Pflicht wird gar nicht erst wahrgenommen. Also es sind schon irgendwie sehr merkwürdige Wege. Ich weiß, dass das auch einmalig ist natürlich bisher, was wir hier gesehen haben. Es war also ist kein Proto oder kein vorheriges Ereignis, dass man darauf Bezug nehmen kann und sagen kann, hey, wir haben das damals so und so gemacht, jetzt machen wir das auch wieder. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Lernprozess. Vielleicht müsste man hier auch einfach mal die Lager, die sich ja momentan bilden, einfach auch abholen. Ich glaube, was alle gemeinsam haben, ist halt, dass man sehr, sehr viel Angst hat. Also egal, in welchem Land man guckt, weil man eben auch einfach viel zu wenig Informationen von der Politik auch bekommt. Man fühlt sich so ein Stück weit vielleicht auch ausgeliefert, sowohl die, die die Maßnahmen ergreifen, als auch die, die sich dagegen wehren. Und ich glaube, dass man hier wesentlich auch mehr auf, das hatten wir auch in den ersten Folgen immer wieder gesagt, Respekt und Rücksichtnahme. Ich glaube, das ist eigentlich eher der Punkt, der ins Vorfeld zu rücken ist und dass man hier gar nicht so sehr immer in Richtung Politik schielt und da sagt, gibt uns Vorschriften, gibt uns Gesetze, sondern eher, dass man da eben auf den gesunden Menschenverstand zurückgreift, dass man eben weiß, okay, wenn man eben mit Risikogruppen zu tun hat, die eben eine sehr, sehr starke, von Covid-19 sehr starke Folgen haben könnten, dass man da einfach demzufolge vorbeugt, aber eben dann auch ein Stück weit dann natürlich auch die Kirche im Dorf lässt und hier nicht dann wirklich merkwürdige Maßnahmen ergreift. Und von daher, das wäre ein Weg. Aber ich insgesamt glaube ich nicht, dass ein zweiter Lockdown, das wäre verheerend. Also dann ist wirklich, ich glaube, dann würden zwar wahrscheinlich die Börsen auf All-Time-High gehen, weil dann nämlich noch mehr Geld in die Märkte kommen von den Notenbanken und Regierungen, aber die können ja dann nur so mehr angewendet werden, weil es dann keine Unternehmen mehr gibt, oder Menschen, die konsumieren, die Unternehmen und reihenweise pleite gehen. Also ganz ehrlich, ich kann darauf keine Antwort finden. Ich kann eigentlich nur hoffen. Oder hast du darauf eine Antwort?
Eine Antwort gibt es, glaube ich, darauf nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Lockdown sehen werden, sondern versuchen werden, das Ganze partiell einzugrenzen dann immer. Jetzt zum Beispiel auch in den USA, Apple macht ja schon wieder 14 Stores dicht, weil die Zahl ein bisschen zu hoch ist, aber eben nicht alle. Ich glaube, dass es jetzt immer regional ist und bedingt, dass da ein bisschen was zugemacht wird und alles. Ja, im Grunde genommen haben wir eigentlich dazu zu dem Thema auch schon alles gesagt. Ich sehe immer noch nicht so, wie du es sagst, wenn ich manchmal noch unterwegs bin, dieses Hundertprozentige, dass jeder es kapiert hat. Immer noch sehe ich viele Leute, wenn ich hier in den Supermarkt gehe, die meinen, es reicht einfach, halte ich mir schnell mal das T-Shirt vor die Nase oder sonst was und haben eben keine Maske dabei. Ja, so ein hundertprozentiges Denken dahingehend hat, glaube ich, noch nicht stattgefunden. Aber ich glaube auch, wir haben es ja jetzt auch in Deutschland gesehen, in Schlachthöfen oder so. Ja, das ist halt immer noch so ein paar Dinge, wo man sagt, da hat man den Ernst der Lage noch nicht so richtig erkannt. Dann passiert sowas. Ich glaube, man kann es ja relativ schnell wieder eingrenzen. Dann mittlerweile läuft es ja besser mit der Nachverfolgung der Fälle. Deswegen glaube ich, dass wir vielleicht noch mal immer mal wieder regional irgendwo sehen, dass ein bisschen was dicht gemacht wird. Aber dass jetzt ein ganz großer Lockdown kommt, glaube ich nicht mehr. Und wie du auch schon sagst, den kann keiner mehr verkraften. Und den Sarkasmus mit dem Geld habe ich verstanden. Ja. Und also ein kompletter Lockdown kommt nicht. Jetzt glaube ich, muss man mal abwarten, mit der Urlaubswelle, sind ja alle, haben ja im eigenen Land Urlaub gemacht, ich weiß nicht, oder machen Urlaub im eigenen Land, bei Ost- und Nordseeküste, sind ja jetzt sehr beliebt. Vielleicht bricht da ja dann was aus, weil tatsächlich sich alle da tummeln und in Italien und Spanien vor alle Angst haben, hat man dann wahrscheinlich einen entspannteren Urlaub. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Man muss nur abwarten. Ich denke, alle sind gut darauf vorbereitet. Mittlerweile hat man sich gewissermaßen darauf eingestellt. Ich glaube, es gibt ein paar Länder immer noch, wo es dann nicht ganz so gut läuft. Ich glaube, wenn es wirklich nochmal richtig hart kommen sollte, würden dann Einreiseverbote ausgesprochen gegen bestimmte Länder, wo man es nicht ganz so genau nimmt mit dem Coronavirus. Und dann hätte man es auch so ein bisschen im Griff. Heute haben die Schulferien angefangen. Ist der DAX jetzt dann für dich besonders anfällig? Jetzt kommt ja so ein bisschen, sag ich mal, auch die saure Gurkenzeit. Ne? Wirecard-Thema können wir einen Haken hintermachen. Bayer können wir auch einen Haken hintermachen. Sprechen wir gleich noch drüber. Und bei der Lufthansa können wir natürlich auch einen Haken hintermachen. Jetzt ist Sommerloch. Jetzt ist wieder Zeit, für dass ein Krokodil im Rhein auftaucht. Oder keine Ahnung. Ja, in der Börse wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Ist der Leitindex dadurch auch für dich, DAX, oder ein bisschen anfälliger, weil unter weniger Umsätzen es zu stärkeren Schwankungen kommen kann?
Ja, weil ich auch glaube, dass wir jetzt gerade in den kommenden Monaten genau diese Frage, die wir auch gerade besprochen haben, Coronavirus-Welle 2, ja, nein, weiß nicht, dazu wird es einfach auch neue Nachrichten geben. Dazu werden jetzt auch wesentlich eine größere Nachrichtendichte insgesamt entstehen. Und das kann natürlich wirklich dafür sorgen, dass so eine giftige Mischung entsteht, niedriges Handelsvolumen, weil halt viele schon ihre Bücher auch zugemacht haben. Traditionell wird ja über die Sommerferien in den USA und auch in Europa wenig gehandelt, weil Institutionelle dann meistens im Mai, Juni jetzt dann die Bücher schließen und dann erst ab September, Oktober erst wieder dabei sind. Und das ist auch ganz interessant, dass eigentlich gar nicht der bisher immer verschriebene Monat Oktober der Crash-Monat ist, sondern meistens eher der September und teilweise sogar Juli, August. Also da kamen eigentlich sehr, sehr viele Crashs zustande. Es sind halt nur bisher die zwei populärsten im Oktober entstanden, also der große 1929 und 1984 jeweils im Oktober. Ansonsten die anderen sind dann eben die Korrekturen, die wir gesehen haben, 2011 und so weiter, die sind halt alle wirklich teilweise Juli, August, September passiert. Also von daher, ich glaube, ich muss leider erstmal noch im Bärenlager bleiben. Ich denke hier wirklich, dass wir nochmal Kursrückgänge sehen, dass der DAX auch weiter rückläufig sein wird und dass es hier durchaus nochmal zu der einen oder anderen Korrektur kommen kann. Korrigieren würde ich mich vielleicht dahingehend. Ich hatte in einer Folge mal gesagt, dass ich glaube, der DAX könnte nochmal vierstellig werden, also unter 10.000 Punkte rutschen. Das sehe ich momentan nicht mehr, weil einfach wirklich extrem viel Liquidität da ist. Wir reden ja mittlerweile nicht mal mehr über Milliarden. Wir müssen ja sozusagen auch in dieser Folge nicht nur Wasserstoff und Wirecard, sondern eigentlich auch mal noch die Dezimalstelle eins nach vorne rücken. Das heißt, wir sind jetzt ja schon bei Billionen angelandet. Wir reden ja nicht mehr über Milliarden, hier wird ja wirklich über Billionenpakete geredet und das ist mittlerweile schon so weit, dass man hier sogar im weltweiten GDP, also im Bruttoinlandsprodukt sozusagen von der Welt, hier schon maßgeblich dabei ist, das eben auch schon zu beeinflussen durch die Stützungsmaßnahmen. Das kann man sich also momentan alles nicht vorstellen, was da passiert. Dieses Geld kommt in die Börsen, deswegen glaube ich, Korrekturwahrscheinlichkeit ist weiterhin hoch, es kann zum Rücksetzer kommen, der wird aber eher dann wirklich von vielen als Schnäppchen gesehen und dann gekauft, weil man eben sieht, dass hier unheimlich viel Geld in die Märkte kommt. Und hier vielleicht nochmal ein Thema für uns auch für die nächsten Folgen oder vielleicht auch in den nächsten Monaten. Inflation? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber wie siehst du es denn für die kommenden Ferien, Wochen, Sommermonate?
Ja, ähnlich. Ein bisschen angespannt wird die Lage natürlich sein, weil einige im Urlaub sind oder sonst was. Und wenn dann mal wieder so eine schlechte Nachricht kommt oder ja, so eine Panikattacke. Wir haben sie ja auch diese Woche wieder gesehen. Aber wie du schon sagtest, komischerweise ist so aktuell wirklich zum einen, dass viele Leute, glaube ich, neu hinzukommen, die wirklich jetzt sehen, okay, das ist nochmal meine zweite Chance oder meine Chance, am Aktienboom teilzuhaben. Auch diese Woche ist der DAX ja kurz mal unter 12.000 abgekippt und vorher waren wir ja auch schon wieder bei 12.4. Also hat gut 400 Punkte verloren. Aber ab 12.000 setzen dann irgendwie wieder die Käufe ein und dann fängt sich der DAX wieder so ein bisschen. Also ich denke auch nicht, dass es nochmal in den vierstelligen Bereich geht. Also ich denke noch nicht mal, dass wir unter 11 nochmal fallen. Aber das ist natürlich glaskugelmäßig. Man weiß jetzt nicht, wenn viele in Urlaub sind und die Umsätze dünne sind und es kommt dann wirklich eine schlechte Nachricht und so eine kleine Panikattacke, wie wir sie auch Anfang der Woche jetzt hier gesehen haben am Dienstag, dann könnte es natürlich schon mal nochmal ein großes Stück weiter nach unten gehen. Aber irgendwo, ja, wird immer noch viel gesehen, wenn man jetzt überlegt, was man eigentlich schon, wie weit man die Ansprüche für, läuft gar nicht so schlecht, runtergeschraubt hat, dann ist ja eigentlich, kann es ja auch gar nicht mehr so weit runtergehen. Guck mal, Nike ist ins Minus gerutscht. Jetzt muss man tatsächlich sagen, da ist die Aktie nur 2% im Minus. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen umlenken. Stell dir mal vor, die wären im normalen Markt, ja, wo wir kein Corona hätten, kommen die auf einmal raus und sagen, oh, wir haben Minus gemacht. Da hätten wir sogar noch einen größeren Rücksetzer gesehen als jetzt, wenn die völlig überraschend ins Negative gerannt wären oder ins Minus gerannt wären. Und naja, ist alles eine neue Phase. Besonders die Amerikaner sind ja gut da drin, das Positive zu sehen. Der Deutsche ist ja eher immer ein bisschen, da können wir uns selber noch einen reinwürgen oder da machen wir noch irgendwas und nee, so geht's nicht. Und ja, die Gefahr ist da. Ich hoffe, wenn es passiert, bin ich im Urlaub. Kommen wir zu Teil 2, meine Damen und Herren. Da geht es um Ihre Fragen und unsere Antworten. Come on, der Börsen-Podcast. Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt. Wir fangen an mit Adidas. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, über die Nike-Zahlen. Die haben heute zu Beginn des Handels ein bisschen belastet. Dann ist Adidas wieder ins Plus gelaufen. Aber natürlich überlegt jetzt jeder, wie stark ist Adidas im zweiten Quartal belastet?
Ja, ich denke, dass auch Adidas sich dem nicht entziehen kann. Wir sehen ja bei Nike, du hast schon gesagt, einen mächtigen Turnaround. Vorher hat man noch im Vergleichsjahreszeitraum gut 900 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht. Jetzt sieht man mit 780 Millionen US-Dollar hinten. Die Stores sind zwar wieder offen, aber das zweite Quartal, und darüber, da können wir uns eigentlich bald gegenseitig auf die Schulter klopfen, weil wir es richtig antizipiert haben, das zweite Quartal ist einfach gelaufen bei vielen. Ja, weil hier eben genau die Auswirkungen im ersten Quartal hatte man noch so ein bisschen Januar-Februar-Effekt mit drin. Da war der Coronavirus noch gar nicht so stark in den operativen Geschäft eingedrungen. Aber im zweiten, jetzt in dem letzten Quartal, da knallen eben wirklich auch ganz klar eben die Auswirkungen mit rein. Und das sieht man. Und ich sehe es auch bei den anderen Sportartikelherstellern. Ich will aber insgesamt nochmal sagen, dass ich generell überrascht bin, auch bei Nike und Adidas, dass die halt sehr viel über den Onlinehandel auffangen können. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, das ist so ein Grab and Feel oder Look and Feel, dass man eben in den Laden geht, man möchte die Sachen anfassen, anprobieren und dann kauft man die. Aber anscheinend geht es eben doch hier eher um Namen, um Marken, um Brands generell halt, dass man eben sagt, hey, ich will das neue Trikot von, was ich was, Messi haben oder sowas, das kaufe ich mir jetzt dann halt auch online, das muss ich nicht anziehen, Hauptsache ich habe das oder die Schuhe oder was weiß ich, die werden halt alle online gekauft. Von daher konnte man hier doch einen Großteil von diesen Rückgängen auffangen. Ich denke, dass auch das dritte Quartal auch sehr, sehr schwierig noch wird, weil eben genau die Unwägbarkeiten da sind, weil eben auch viele Leute einfach erstmal warten und nicht konsumieren werden. Ich könnte mir dann aber vorstellen, dass unter Umständen, und das könnte interessant werden vom Timing her, das vierte, das letzte Quartal und da besonders das Weihnachtsgeschäft, wenn es dann vielleicht zu einer Art Auflösung kommt, wir hatten keine Coronavirus-Welle, es läuft dann wieder relativ gut, dass man sich dann was gönnen will und dass man dann eben auch zum Beispiel bei den Sportmarken wieder zurückgreift und da eben auf die Brands und auf die Labels eben, die man dann vielleicht in den ersten 9 Monaten des Jahres nicht gekauft hat oder in den ersten 10, 11, wie auch immer, wenn es zum Weihnachten ist. Also von daher glaube ich, das letzte Quartal könnte dann zumindest wieder gut werden. Aber jetzt glaube ich, Adidas wird da auch getroffen von sein. Bayer, Taritara, der Vergleich ist da. Also so richtig, ich habe mir den auch durchgelesen. Ich finde den zwar ganz okay, aber der hat doch ein paar Haken, oder? Denkst du, dass es der Befreiungsschlag für die Aktien ist?
Ja, also das hier ein bisschen dran rumgenörgelt, ne? Auf jeden Fall, klar. Es gibt ja noch diese unabhängige Kommission, die jetzt tatsächlich entscheiden soll, ob Glyphosat jetzt bei richtiger Anwendung nicht krebserregend ist. Finde ich auch immer so ein bisschen, ja, komisch, dass man dann sagt, wenn du es richtig anwendest, ist es nicht krebserregend. Wenn du dich damit übergießt, dann ist es doch krebserregend. Ein bisschen komisch. Ja, das ist, glaube ich, so der Haken an der ganzen Sache. Wenn diese Kommission halt zum anderen Urteil kommen sollte, als die bisherigen Gutachten, die Bayer vorgelegt hat, dann ist es vielleicht, ja, ein kleiner Nachteil. Aber erstmal ist natürlich der Vergleich da. Und das ist, glaube ich, schon mal ein riesen Befreiungsschlag trotzdem für die Aktie. Danach haben auch alle Analysten kräftig gejubelt und die Kursziele ordentlich nach oben gelegt. Und wir haben ja auch bei den Zahlen gesehen, dass Bayer eigentlich von der Corona-Pandemie jetzt nicht ganz so stark betroffen ist. Und wenn das jetzt erstmal so ein bisschen aus der Welt ist, und man muss ja auch gucken, wie viel Klagen da jetzt noch kommen, weil ich glaube, der Groß der Klagen gegen Glyphosat, der war jetzt da, vielleicht kommt der ein oder andere nochmal im Nachhinein, aber dass da nochmal so eine Riesenzahl zusammenkommt, glaube ich jetzt auch nicht. Und dann hat man ja immer auch noch diesen Vergleich. Also klar, hatten irgendwie ein paar komische Haken, aber ich glaube, unterm Strich ist es gut und unterm Strich glaube ich, dass es für die Aktie in den kommenden, auf langfristige Sicht wieder Richtung dreistelligen Bereich geht. Also das ist so meine Einschätzung, wenn ich in meine ganz persönliche Glaskugel gucke. Dann hatten wir noch die Probleme bei der Lufthansa. Hans-Hermann Thiele hatte ja ausgebaut, hatte sich dann mit Herrn Scholz getroffen und dann war nicht so richtig klar, ob dieses Rettungspaket zustande kommt. Jetzt ist es da, aber gefeiert wird es irgendwie nicht. Warum?
Nee, weil jetzt fängt ja die Rosco erst an für die Lufthansa. Jetzt kommen ja wirklich die Maßnahmen, die für Altaktionäre schmerzlich wären. Kapitalschnitt plus Kapitalerhöhung. Dann die Perspektiven, die Zukunftsaussichten, dass man eben zwei Bundesregierungsvertreter in dem Aufsichtsrat mit reinwählt. Das sind alles so Punkte und natürlich die nicht so rosigen Aussichten generell für Flugbetrieb in den kommenden Jahren. Man hat ja schon gehört, bis 2025 sogar teilweise haben jetzt einige Experten und eben auch Branchenkenner bzw. Vorstände schon gewarnt, dass da bis dahin keine Normalität im Flugverkehr zu erwarten sein wird, dass man hier also auch im operativen Geschäft nochmal richtig herbe ein Problem haben wird. Also von daher die Euphorie für die Lufthansa an sich, klar, im ersten Moment war sie verständlich, weil man eben hier dann doch eher in eine noch trübere Zukunft geschaut hätte, wenn eben dieses Rettungspaket nämlich nicht durchgewunken worden wäre, dann hätten wir vielleicht sogar den zweiten Insolvenzkandidaten gehabt im DAX, wenn da nämlich dann nicht schnell genug die Maßnahmen ergriffen worden wären. Von daher ist die Anfangseuphorie verständlich gewesen. Jetzt kommt eben Business as usual und das wird wehtun. Wenn man eben nicht direkt mitmachen kann in der Form, dann wird man eben verwässert und das kann zumindest für den einen oder anderen doch sehr, sehr schmerzhaft werden. Also von daher, ich würde hier wirklich erstmal gucken, mal sehen, wie sich jetzt vor allen Dingen die nächsten Monate darstellen und dann halt auch, wie du erstmal gesagt hast, in den nächsten Wochen vielleicht lieber mal in den Urlaub fahren und danach mir die Situation bei der Lufthansa ansehen, als jetzt hier auf diesem Niveau unbedingt in die Aktien reingehen zu müssen. Früher gab es ja bei Volkswagen den Slogan, sie läuft und oder er läuft und läuft und läuft und läuft. Bei Apple kann man sagen, sie klettert, klettert, klettert und klettert. Nimmt das mal irgendwann ein böses Ende, Markus, oder meinst du, Apple ist zum Ansteigen oder die Aktien von Apple sind zum Anstieg verpflichtet?
Ja, sie sind verpflichtet. Doch. Ja. Jetzt hat man ja schon wieder ausgerechnet, eben, dass die eigene Chipsparte, die man jetzt da aufgebaut hat und wo man Intel ein bisschen außen vor lässt, das Potenzial hat, jährlich $1 Milliarde zu sparen, indem man dann jetzt die eigenen Chips einsetzt. Ich glaube, das wird auch demnächst dann noch auch fürs Handy gelten. Bislang ist es ja erstmal bei den Books und bei den ganzen Hardware für Computer. Ja, ich meine, was will man sagen? Ne? Alle Stores zu und zugewiesen. Auch hier wird man sehen, das zweite Quartal oder besser gesagt, bei Apple ist ja das dritte, oder? Warte, Weihnachtsquartal ist das erste. Und das zweite haben wir schon, ja, ne? Wird auch gruselig werden. Also, da muss man schon sagen, Hut ab, dass die Anleger da so ein Vertrauen haben. Klar hat man gesehen, dass die Kurse wieder in China angezogen sind und alles. Aber wenn man jetzt guckt, sich den Chart anguckt, seitdem Apple quasi hip geworden ist, dann war jeder Rücksetzer, egal wie groß er war, eigentlich eine Chance. Und wer langfristig denkt, und so gut, wir zwei sind ja schon ein bisschen älter, ne? Aber wir könnten auch immer noch sagen, wir könnten die Aktie 20 Jahre halten. Dann sind wir immer noch nicht unter der Erde.
Gut, aber eben.
Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Ich habe mir noch ein höheres Alter. Gut, du gehst ja jetzt schon am Krückstock, da kann ich auch nicht. Ich glaube, auf lange Sicht ist ja nimmt das kein böses Ende und ja, die Aktie ist einfach zum Steigen verpflichtet. Genauso glaube ich, dass bei unserer nächsten Frage. Online-Apotheken, sind die auch verpflichtet zu steigen? Zu Rosa hat jetzt noch, oder besser bekannt hierzulande, als Doc Morris, das ist ja die Tochter, eine Übernahme getätigt. Und wenn man sich die Aktien seit Jahresanfang anguckt, ja, ich glaube, zu Rosa 120% im Plus und Shop Apotheke 150% seit Jahresanfang. Dann muss man sich auch fragen, sind die noch aufzuhalten?
Ja, ich glaube, das ganz, hier ganz interessant ist, genau, Toruse Group, ja, so ein bisschen so ein Hidden Champion. Hier hat ja kaum einer auf der Agenda gehabt. Man hat die, also ein paar, so ein Spezialitätenpapier durch Doc Morris halt bekannt, hat sich ja jetzt hier noch verstärkt, hat durch die Übernahme der, des versandten Diabetes-Aktivitäten von der Apotal-Gruppe. Also ich glaube, dass diese Branche insgesamt ein ganz klarer Gewinner von der Coronavirus-Krise ist. Ähnlich wie beim Onlinehandel generell hat natürlich, haben auch die Online-Apotheken jetzt einfach endlich, wie soll man sagen, ist der Knoten geplatzt. Vorher war ja immer so die Frage, sehr, sehr starke Lobbyarbeit eben von den Apothekenverbänden, von Pharmaverbänden, die eben gesagt haben, nein, man muss beraten, wenn man sich die Präparate holt, was ja auch sicherlich richtig ist, aber es ist halt nicht aufzuhalten. Online ist nicht mehr aufzuhalten und das ist auch der Trend, den man momentan sieht, die sogenannte E-Health-Branche, die eben auch sehr, sehr stark eben gerade von staatlicher Seite forciert, weil es im Gesundheitssystem teilweise nicht mehr geht. Man kann, muss Kosten sparen und da sind natürlich Online-Apotheken einfach auch eine Alternative dazu, dass man eben zum Beispiel, wenn man eben vom Arzt eben dementsprechend eben ein Präparat verschrieben bekommen hat, dass man dann eben ein Rezept, genau danach habe ich gesucht, wenn man ein Rezept von dem Arzt bekommen hat, dann kann man eben das auch online über die Online-Apotheke beziehen. Also von daher denke ich, ist der Trend wirklich nicht aufzuhalten. Ob man jetzt unbedingt noch in die Aktien jetzt stürmisch hinein muss, würde ich jetzt erstmal bezweifeln, da würde ich doch vielleicht nochmal ein Fragezeichen hintersetzen, aber auf jeden Fall auf der Watchlist behalten, die Branche insgesamt und vielleicht auch mal über den Tellerrand gucken, außerhalb von Europa mal vielleicht auch die ein oder anderen Aspiranten mit in Augenschein nehmen.
Tja, Amazon, die noch keine Medikamente verwenden, ist ja auch noch alles. Wir kommen zu Teil 3, die Aktien, die bei Arista im Fokus stehen und bei der Comdirect. Teil 3, meine Damen und Herren, von Come On, Andreas, wenn ich so gucke, welche Aktien du mitgenommen hast, ne, dann die großen Corona-Gewinner. Fangen wir mal an mit Delivery Hero. Wie sieht's da aus? Wird weiterhin kräftig gekauft?
Ja, die Kunden sind da irgendwie ganz wild danach. Also momentan sieht man die wirklich sehr stark auch in den Top-Käufen bei unseren Kunden. Das hat eben wirklich damit zu tun, weil das eben auch ein Krisengewinner ist. Du hast recht, eigentlich heute fast alle, die da sind, direkt oder indirekt Krisengewinner. Delivery Hero, also auch hier ganz weit da vorne dabei, kann den Umsatz stark anziehen. Profitiert natürlich davon durch die Lieferservice-Aktivitäten. Also von daher die Aktien sehr, sehr stark gesucht. Bei euch NetSense stark gesucht. Was steckt dahinter?
Ich glaube, hier wird so eine neue Spielwiese aufgemacht, die ja jetzt tatsächlich immer so ein bisschen beliebter wird. PayPal hat damit angefangen, dass man jetzt überlegt, wie man natürlich den Bitcoin immer mehr in die reale Welt reinkriegt. Und NetSense ist auch so eine Schnittstelle zwischen Bitcoin und normalen Bezahlen. Und da ist, glaube ich, jetzt so eine neue Spielwiese aufgeploppt. Die Aktie kostet nicht viel, ist noch unter 1 Euro teilweise, ist hoch volatil. Aber sie wird immer beliebter, immer bekannter und das kann natürlich auch zu was führen. Also man sollte die Aktie zumindest kennen und man sollte auch sich des hohen Risikos dieses Wertes bewusst sein. Aber könnte eventuell was werden, könnte aber auch vielleicht so enden wie Wirecard. Nein, aber die Aktie ist zurzeit in aller Munde, ist bei uns extrem und in den Top 100 nach oben gestiegen. Also es hört sich so nicht schlecht an. Das Geschäftsmodell ist aber auch ein bisschen einfach zu kopieren, aber es könnte eine neue Spielwiese werden, eben die Verbindung zwischen Bitcoin und normalen Bezahlen. Und da könnte das ganz weit vorne sein. Und wer es ein bisschen Risiko leichter haben möchte, der guckt eben auf die Aktie von PayPal. HelloFresh ist das nächste. Ist ja fast das gleiche wie Delivery Hero, oder?
Ja, zumindest aus dem gleichen Stall, aus der Rocket Internet oder Samba Stall sozusagen auch mal entstanden. HelloFresh, ne, verkauft eher so eine Kochboxen, wenn man es so will. Also die liefern zwar indirektes Essen, aber nicht fertig, sondern das muss man sich dann selber kochen. Wird auch immer mehr bei Jüngeren und auch bei Singles gerne gesehen oder eben bei anbahnenden Beziehungen, dass man eben dann seiner Holden beziehungsweise seinen Holden zukünftigen Partner bekochen kann. Also von daher scheint auch dieses Geschäftskonzept zu funktionieren. Aber auch interessant, HelloFresh wurde übrigens auch schon neben dem Wert, den du als drittes bei dir besprechen wirst, den verrate ich jetzt aber nicht, sogar schon als DAX-Aspirant gehandelt, weil eben die Marktgewichtung da ist, die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen. Deswegen auch die Aktien hier sehr stark bei Handelsaktivitäten in unserem Haus vertreten und deswegen habe ich die heute mal mitgebracht. McPhee bei euch gesucht? Was ist der Hintergrund?
Ich bringe heute die neuen Spielwiesen mit. McPhee oder McFly, könnte man sagen, wenn man sich auf den Chart anguckt. Französischer Wasserstoffspezialist, der lange Zeit so ein bisschen vor sich hingedarbt ist, den keiner so richtig auf die Rechnung hatte, der jetzt ähnlich wie NetSense auch immer bekannter und immer bekannter wird, hat zuletzt auch enorme Performance hingelegt, mit der beste Wert aus der Branche seit Jahresanfang. Also es könnte auch so eine neue Spielwiese sein, dass man eben sagt, Werte, wie wir sie eben, ITM Power oder so, die sind ein bisschen heiß gelaufen gewesen und deswegen suchen wir uns halt den nächsten Wasserstoffwert, McPhee oder McFly, ich weiß es gar nicht genau. In der Mitte Europas, quasi Konkurrent von Neil, wird hier eine glänzende Zukunft vorausgesagt. Jetzt gab es auch einen Auftrag im Neuen, aber der Kursanstieg, der danach kam, ist vielleicht auch ein bisschen überzogen. Aber es ist ähnlich wie bei NetSense. Wer sich für die Branche interessiert und der Wasserstoff sich interessiert, sollte auch diese Liste mal, diese Aktie mal auf der Watchlist haben und dann mal gucken, wie es da weitergeht und sich eventuell, wenn man überhaupt noch nicht in Wasserstoff investiert ist, wir wissen ja, man kann ja nicht alle Wasserstoffwerte kaufen, vielleicht da auch mal einen Blick drauf werfen. Was ich jetzt noch fragen wollte, gibt es bei HelloFresh tatsächlich Romantikboxen? Ich habe mir das noch
gedacht. Wenn nicht, wäre es doch vielleicht mal eine Maßnahme, oder?
So ich dachte, vielleicht kann ich da mal anrufen, genau, Candlelightbox. Und vielleicht haben wir hier gerade eine neue Geschäftsidee von HelloFresh kreiert. Können gerne bei uns melden und dann können wir vielleicht, vielleicht auch eine Come-On-Box auflegen, wo man dann...
Ja. Das romantische Abendessen mit Andreas und Markus. Das
Essen. Ja, wir müssen ja nicht dabei sein.
Nee, aber zumindest kann die Box ja so heißen.
Ja, genau. Aber wir können ja dann so Aktienboxen machen, wenn es nicht so läuft.
Die Wirecard-Frust-Essensbox, Gummibärchen, genau. Schokolade und ein Kilo Zucker.
Genau, Eis könnt ihr, glaube ich, nicht verschicken, aber genau, die, genau. Und dann machen wir. Du hast natürlich dich jetzt ins Spiel gebracht mit der Romantikbox, ne? Ich bin da dann. Gespannt, wie du die HelloFresh Candlelight-Box zusammenstellst. Aber kommen wir dann mal wieder zurück zum Thema. Und Deutsche Wohnen.
Ja, für die Candlelight-Box braucht man ja auch irgendwie eine Wohnung. Und die Wohnungen werden teilweise eben auch von Deutsche Wohnen zur Verfügung gestellt. Nein, die Deutsche Wohnen sehr stark eben auch bei uns hier Handelsaktivitäten sehr hoch, weil... da auch die Spekulation war, dass die auch ein Aufrücker sein könnten. Also man sieht hier schon sehr, sehr hohes und hohe Frequenz beim Stühlerücken momentan bei in den einzelnen Indizes. Insgesamt sind ja auch Immobilienaktien wieder gefragt, ob man eben Richtung Vonovia oder Partiz der Immobilien und so weiter guckt. Das sind alles Konzerne, die in den letzten Wochen sehr, sehr stark gefragt sind. Man hat hier so die Twitter-Position, dass man eben die Möglichkeit hat, so ein bisschen auf Solidität zu setzen, auf Value durch die großen Immobilienportfolios, aber eben auch durch Wachstum, eben durch die steigenden Immobilienmärkte, durch die steigenden Mietpreise, zumindest auch in einigen Ballungszentren in Deutschland. Und davon profitieren halt natürlich auch unter anderem die Aktien von Deutsche Wohnen, die, glaube ich, auch ihren Schwerpunkt in Berlin hat oder haben und eben auch in anderen großen Zentren. Also man hat sich hier eher so auf die Prime-Lagen, auf die 1A-Lagen fokussiert und von daher die Aktien sehr, sehr stark im Fokus. Und nun kommen wir doch dann zu den möglichen DAX-Aufrutscher Symrise. Sind die deswegen bei euch gesucht?
Natürlich, klar. Beide Aktien haben ja nachdem Wirecard Insolvenz angemeldet sind, auch neue Rekordhöchststände erreicht, sowohl HelloFresh als auch Symrise. Duftstoffhersteller, vielleicht kannst du dir ja dafür dein Candlelight-Dinner auch den einen oder anderen Duftstoff für die Kerze, die in diesem Paket auch noch liegt, dann bei Symrise bestellen. Aber ja, auch Symrise ist einer, wo die Corona-Pandemie jetzt eben nicht durchschlägt. Also auch hervorragend gelaufen alles und natürlich DAX-Kandidat waren sie ja auch schon für die Nachfolge von der Lufthansa, aber da hat sich ja eben die Deutsche Wohnen durchgesetzt. Wahrscheinlich wird es vielleicht auch HelloFresh. Aber ich muss sagen, wenn man unterm Strich drauf guckt, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn im DAX mal ein bisschen frischer Wind reinkommt, wird so Unternehmen halt wie eben HelloFresh oder Symrise. Und ich denke, HelloFresh wird das Rennen machen, weil die ja jetzt auch durch das... Andreas Lipko Candlelight-Paket natürlich auch nochmal den Umsatz extrem in die Höhe schrauben werden. Also, ja, hervorragend. Also, HelloFresh.
Ich finde die Wirecard-Frustbox auch nicht schlecht.
Ja, aber Wirecard ist ja jetzt schon durch. Ein Candlelight-Dinner, ne, pass auf, wenn jetzt kommt ja jetzt, rückt ja immer wieder ein bisschen näher jetzt, ne, wo man sich wieder bisschen treffen kann. Ne? Jetzt kommen wir ja so langsam in die Phase, wo sich die Tinder-Dates wieder da auch treffen, ne? Und nicht nur schreiben. Und wenn man dann da direkt mit dem Andreas Lipko Candlelight-Paket aufwarten kann, dass man zu Hause dann kommt, dann ist das erste Treffen mit dem Tinder-Date schon so gut wie durch. Ne? Dann, ja, vielleicht kannst du da ja noch, gut, ich weiß nicht, ob du noch eine Erfolgsgarantie abgeben willst zu dem Paket.
Ich bin dein Händchenhalter. Ich werde dann sozusagen vermittelnd einfach dann zumindest bei den ersten 3 Minuten dabei sein, die beiden vorstellen und dann sozusagen.
Aber du kochst nicht, oder?
Na, wie um jetzt willen, da wäre das Ding ja schon geplatzt, das Treffen. Ja. Dann gibt's, dann wird noch nicht mehr die Kerze angezündet.
So, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Schön, dass Sie zugehört haben. Entschuldigung, dass wir ein bisschen rumgearbeitet haben, aber man muss das Ganze auch ein bisschen mit Humor sehen. Dankeschön, Andreas. Hat wieder viel Spaß gemacht heute.
Ich danke dir, Markus. Ciao, ciao.